Willkommen zum EduCouch Politsommer. Während andere Urlaub machen, packen wir die heißen Eisen der Bildungspolitik an. Wir sprechen mit den KultusministerInnen der Länder. Kritisch, offen, manchmal unbequem, aber immer mit einer Prise Humor. Was läuft gut in der Bildung? Was läuft schief? Und wie kann endlich eine sinnvolle Digitalisierung gelingen? Macht es euch gemütlich, stellt euren Drink kalt, wir servieren euch die Statements direkt an den Strand. EduCouch Politsommer in Kooperation mit Cornelsen. Und los geht's!
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute spreche ich mit dem brandenburgischen Minister für Bildung, Jugend und Sport, Steffen Freiberg. Guten Tag und schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herr Minister, Sie sind in Sachen Bildung ein sehr erfahrener Politiker. Wenn ich richtig gesehen habe, sind Sie in unterschiedlichen Positionen seit 2011 in diesem Bereich tätig. Deswegen erlauben Sie mir am Anfang eine Frage mit etwas weiterem Horizont. Wenn Sie zurückblicken, was war das wichtigste Thema, mit dem Sie sich bislang beschäftigt haben? Und was halten Sie mit Blick auf die Zukunft für das zentrale Thema?
Wenn ich da kurz drüber nachdenke, wird es wahrscheinlich dieselbe Antwort sein, zurück und nach vorne. Und zwar ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Wesenskern von Bildungspolitik, des Auftrages von Bildungspolitik, den Mythos, der über diesem Thema liegt, ein bisschen zu entzerren und das Ganze aus dem Bereich der Fabeln herauszuholen, also ein bisschen weniger blumig gesagt, zu sagen, das Ganze muss entideologisiert werden. Ja, es ist ja kein großer Topf, wo jetzt man ein bisschen was reinschmeißt und dann macht es einmal Puff und dann kommt da Bildung raus oder ein Klumpen Gold, sondern diese Art der Arbeit ist wissenschaftsbasiert. Es ist in ganz weiten Teilen ausgeforscht. Es gibt ganz klare Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkung. Und Bildungspolitik leidet seit jeher daran, dass dann durch verschiedene Einflüsse stringente Linien verhindert werden. Und das in der Zukunft deutlicher wissenschaftsbasiert gestalten zu können, dafür ein Verständnis zu schaffen bei allen Beteiligten und das Verständnis dafür auch zu schaffen, dass das, was früher das eigene Erleben geprägt hat, weder richtig gewesen sein muss, noch maßgeblich für das, was in der Zukunft geschehen sollte. Da ein Verständnis für zu schaffen, ist, glaube ich, eine der größten Aufgaben, der Bildungspolitik gegenübersteht, wenn man es ernst meint.
Ich greife mal ein Thema raus, das ist die digitale Bildung. Es ist bekannt, dass Sie dem ersten KMK-Bildungspapier von 2016 Bildung in der digitalen Welt sehr nahe stehen. Nach meinem Dafürhalten ein Meilenstein für die Bildungsentwicklung, gerade auch für digitale Bildung in Deutschland, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Perspektive schon beschrieben wird, nämlich das Leben in der digitalen Welt. Und zum anderen, weil es damit auch klar machte, dass es keine Verkürzung geben kann. So nach der Art, wir kaufen jetzt Technik, bringen die in die Schulen und dann werden die Lehrerinnen und Lehrer damit schon irgendetwas anfangen. Wenn Sie jetzt auf die Umsetzung seit 2016 blicken, hat das so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben, oder wo sehen Sie da Kritikpunkte?
Ja, das komme ich gleich auf die erste Frage oder erste Antwort zurück. Dieses Schwarz-Weiß ist halt ein bisschen schwierig. Hat das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir sind deutlich weiter als 2016/17. Und wir sind auf einem infrastrukturellen Weg dort gestartet. Der Digitalpakt beispielsweise, dieses Missverständnis habe ich schon 10 oder 15 Mal in Presseinterviews versucht, irgendwie aufzuklären, war ja kein Ausstattungsprogramm oder kein Unterrichts, es war ein Infrastrukturprogramm. Und wenn ich auf einer Autobahn stehe und sage, ich brauche jetzt eine neue Straße, dann ist auch klar, dass die nicht morgen fertig ist. So, wenn ich bei uns in die Unterlagen reinschaue, in die Zahlen, in die Schulen hineinschaue, dann hat der Digitalpakt selbstverständlich gewirkt. Wir diskutieren an vielen Stellen heute nicht mehr, ob es dort WLAN gibt, ob es digitale Tafeln gibt. Wir diskutieren jetzt über Endgeräte für Lehrkräfte und für Schüler. Wir diskutieren über Lern-Apps und so weiter. Aber das sind Dinge, die auf die infrastrukturellen Voraussetzungen aufsetzen. Ja, also unter dem Gesichtspunkt ist das, was wir gemeinsam mit Bund und Ländern geschaffen haben und geschafft haben, ein gutes Stück vorangekommen. Die Pandemie hat ein Stück weit natürlich beschleunigt. Ich will aber immer wieder fairnesshalber sagen, die ganzen Programme sind beschlossen worden vorher. Ja, die sind auf den Weg gebracht worden vorher. Dass wir leider nicht weit genug waren, um alles das, was jetzt infrastrukturell schon möglich ist oder in den nächsten 5 oder 10 Jahren möglich sein wird, in Schulen schon während der Pandemie in Anwendung zu bringen, um den Unterricht besser zu gestalten für Lehrer und für Schüler. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben nach wie vor Herausforderungen, und zwar ist es das Anytime Anywhere Prinzip, ja, also es, die Strategie sagt, Bildungsangebote zu jeder Zeit an jedem Ort, und da sind wir teils auch abhängig von Mobilfunkanbietern, teils abhängig von finanziellen Voraussetzungen, die in den jeweiligen Landeshaushalten liegen. Man könnte auch sagen, weil der Bund bisher nicht genug geholfen hat, dass wir dort sagen noch zu sehr im Flickenteppich leben. Ich hoffe, dass wir da mit den Ländern gemeinsam vorhaben, aus dem Digitalpakt 1 ein Stück weit vorankommen und auch in der Perspektive dann über den Digitalpakt 2 neue Möglichkeiten für die Länder schaffen können. Insbesondere, und das will ich immer wieder sagen, alles, was wir machen, ist für die Kinder und für uns als Bildungsminister, auch für die Lehrer, ja, denn das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die wir uns ja auch kümmern müssen.
Ich glaube ja, dass Digitalisierung die Schule grundsätzlich verändert, weil wir nicht davon ausgehen können, dass das sozusagen irgendwie eine zusätzliche Technik ist, man jetzt in den Laden mit reinbringt, und im Grunde läuft alles so weiter, organisatorisch, die Aufteilung der Räume, die Fächergliederung, nur dass wir jetzt eine zusätzliche Technik haben. Ich glaube eben, der Gesamtzusammenhang von Lernen wird sich ändern, auch raumzeitlich, deswegen finde ich das Stichwort gut. Und einen Punkt sozusagen für diese zukünftige Entwicklung würde ich deshalb gerne noch rausgreifen, das ist das adaptive intelligente System. Ich weiß, dass Sie da nicht federführend waren, nur man hat ja lange darum gerungen. Die Ausschreibung ist dann aufgehoben worden. Viele Leute sagen, das Projekt ist gescheitert. Ich habe einen Bildungsjournalisten gefunden, der hart urteilt und sagt, Zitat, der Bildungsföderalismus kann es nicht, Punkt. Die Lernwolke mit künstlicher Intelligenz wird sicher nicht zum 1. Juli 2026 fertig werden. Wahrscheinlich wird sie nie fertig, Zitat Ende. Halten Sie das für gerechtfertigt? Ist das so? Kommt das so? Und kann es der Bildungsföderalismus nicht?
Also wer schon mal ein großes Digitalprojekt auf den Weg gebracht hat mit vielen Beteiligten, der weiß, welche Herausforderungen darin stecken. Und es ist immer leicht, von außen darüber den Stab zu brechen. Ich will mal zurückspringen. Wir haben vor, jetzt muss ich mir überlegen, wie lange ist denn das her? 6, 7 Jahren haben wir über eine Bundesbildungscloud diskutiert. So, und das war ein großer Hype, und das fanden alle in der Berliner Bubble irgendwie super, ohne irgendwie mal darüber nachzudenken, was das bedeutet. Da stecken am Ende über verschiedene Umwege viele Millionen Euro in einzelnen Teilprojekten drinne, die nie zu irgendwas geführt haben. Und das war auch von vornherein klar, dass das zu nichts führt. Wir sind hier mit dem adaptiven System an einer völlig anderen Stelle. Wir sind hier aus einem selbst initiierten Prozess, aus den Ländern heraus initiierten Prozess. Wir haben damals, und da war ich tatsächlich dabei, als wir in die Tech-Branche hineingerufen haben, gesagt haben, macht uns Vorschläge, macht einen Pitch. Ja, und stellt uns eure beste Idee vor. Eine der Ideen, da ging es erstmal um die Idee, dieses intelligenten tutoriellen Systems, eines KI-gestützten adaptiven Lernsystems, das schülerzentriert ist, was völlig andere Herangehensweise ist als alles das, was sonst an Bildungsmedien, an digitalen Bildungsmedien zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war. Haben wir gesagt, das Versprechen, was dahinter steht, was die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten, die Veränderung des Lehr-Lern-Beziehungsgeflechts zwischen Lehrern und Schülern, die sich daraus ergeben können, und das Versprechen, dass sich die Bildungsschere schließt und nicht weiter auftut durch eine Investition in digitale Infrastruktur. Dieses Versprechen ist, oder diese Aussicht, die ist so wertvoll und so gut, dass wir es unbedingt versuchen müssen. Egal, was das Ergebnis ist, wir müssen das versuchen. So. Und auf diesem Weg sind wir, und jetzt ist einmal sind 2 verschiedene Wege entstanden. Das ist zu einem Weg zusammengeführt worden zwischen den Ländern. Und jetzt ist eine Ausschreibung aufgehoben worden. So. Und wenn Sie mal Vergaberechtsspezialisten fragen, wie oft Ausschreibungen aufgehoben werden, dann sagen die, das ist tägliches Brot. Ja, es gibt Vergabekammern, also quasi sowas Ähnliches wie Gerichte, die regelmäßig Vergabeverfahren überprüfen und auch aufheben, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie es irgendwo in den zugegebenermaßen herausfordernden, komplexen Vergaberichtlinien drin steht. So. An dem Ziel, gestützt durch die Möglichkeiten, die digitale Entwicklung mit sich bringt, Schülerinnen und Schüler partizipieren lassen wollen, dass wir wollen, dass die individuellen Lernwege besser erforschbar sind, dass wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler näher an das herankommen, was sie leisten können. Und dazu digitale Instrumente, KI-geschützte Instrumente als ein zusätzliches neues Instrument in den Werkzeugkasten von Lehrerinnen und Lehrern hineinzulegen. Daran halten wir fest. Und ehrlicherweise, ob das 2023 kommt oder 2026, ist nicht der entscheidende Punkt. Wenn das klappt, wird es ein ganz umwälzender und verändernder Baustein sein. Und wenn das 2027 kommt, bin ich auch froh drüber.
Welche Reformen, notwendige, machbare Reformen in den Bildungsstrukturen sehen Sie denn für die Zukunft? Ja. Also beispielsweise eben bei der Kompetenzverteilung zwischen Bund, Land, Kommune, einzelne Schule. Da stehen ja viele Fragen auf der Tagesordnung, nicht zuletzt deshalb, weil wir eben 16 Bundesländer haben, die dann manchmal parallel Dinge entwickeln. So, ne, dieses Prinzip, jedem Land seine eigene Plattform, wo es irgendwas hinbringen kann, was natürlich eigentlich in der digitalen Welt relativ ungewöhnlich ist, um das vorsichtig auszudrücken. Sie selber, ich habe ein Zitat gefunden von Ihnen, das ist schon ein paar Jahre alt, aber wahrscheinlich stehen Sie auch heute noch dazu. Ja, Sie haben dieses Kooperationsverbot Bund-Länder mal mit den Worten, das ist ja grober Unfug qualifiziert. Also wie stellen Sie sich das vor? Was steht da auf der Tagesordnung? Wie muss das Verhältnis verändert werden?
Ja, Sie vermischen jetzt schon wieder drei Sachen auf einmal in einer Frage. Das Kooperationsverbot hat mit Digitalem überhaupt nichts zu tun. Das Kooperationsverbot ist etwas, was 2006 eingeführt wurde. Der Kernsatz lautet, Bund, also die Bundesebene und die Länderebene dürfen in Bildungsfragen nicht miteinander zusammenarbeiten. Und wer diesen Satz, sie dürfen in Bildungsfragen nicht zusammenarbeiten, ganz kurz nochmal wirken lässt, kurz drüber nachdenkt, der wird mir zustimmen, das ist Oberunfug. Das war so, das ist so und solange das nicht geändert ist, bleibt es auch so. So, was wir im Bereich des Digitalen haben und im Bildungsföderalismus hat damit sozusagen nur sehr am Rande was zu tun. Die große Herausforderung im Bildungsföderalismus ist nicht, dass 16 Länder sich auf irgendwas einigen. Ja, das ist eine Erzählung, die, kommt wieder auf mein Eingangsstatement zurück, die zur Folklore dazugehört. Das größte Problem ist, nicht, dass sich 16 Länder und der Bund auf irgendwas verständigen müssen und das umsetzen müssen, sondern dass wir in einer schulorganisatorischen Welt leben, die aus dem 19. Jahrhundert stammt. So. Und diese schulorganisatorische Welt des 19. Jahrhunderts, die hat ihre Berechtigung und die ist sehr stabil und die führt dazu, dass so jeder seins hat und Verantwortlichkeiten eigentlich ganz klar sind und würde auch dazu führen, dass wenn jeder seine Verantwortlichkeiten zu Ende ausfüllen würde, alle Verantwortlichkeiten bedient wären und alles ganz gut funktionieren müsste. In der heutigen Welt ist es aber so, dass es sehr leicht ist und auch die Neigung relativ hoch zu sagen, nee, das ist gar nicht meine Aufgabe, weil die Grenzbereiche nicht mehr klar sind oder die Grenzen zwischen diesen Bereichen nicht mehr klar sind und man dann anfängt zu diskutieren und sagt, beim Digitalen ist das nicht eher deine Aufgabe. Ja, und das Digitale ist das Erste. Es gibt ganz viele Dinge, worüber wir uns nicht streiten. Wundert mich dann, wenn ich das vergleiche. Aber das Digitale verschiebt tatsächlich die Grenzen. Die These allerdings, dass es ungewöhnlich ist, dass es verschiedene Plattformen für dieselben Sachen gibt, also muss ich sagen, es ist ja nicht so, dass es nur ein digitales Kaufhaus gibt. Und es ist auch nicht so, dass es nur ein Streaming-Angebot gibt. Und es ist auch nicht so, dass es nur eine Informationsseite von allen Medien gibt, die zusammenführt, was alle Journalisten dieser Welt so sagen. Solche Portale gibt es. Aber es ist nicht so, wie Sie suggerieren mit der Frage, dass das alles völlig natürlicherweise immer in einen Kanal geht. Entscheidend ist, dass die Angebote, die staatlich finanziert werden, miteinander kommunizieren können. Das Stichwort lautet Interoperabilität. So, und das ist etwas, was wir über den Digitalpakt als Bildungsföderalismus über ein gemeinsam finanziertes und beschlossenes Projekt auf den Weg bringen. Und insofern wische ich das jetzt einfach mit einer großen Geste vom Tisch und sage, diese Art von folkloristischer Beschimpfung von Bildungspolitik bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir sollten uns einfach mal hinsetzen, mal durchatmen, den Schaum vom Mund wegwischen und uns fragen, was kann jetzt eigentlich jeder in seinem Verantwortungsbereich tun, um für die Kinder und Jugendlichen das Beste zu erreichen unter den technologischen Entwicklungen, die wir schon kennen und die wir in den nächsten Jahren erwarten müssen.
Sie Sie sehen, dass ich gar keinen Schaum vor dem Mund habe. Darf ich trotzdem an anderer Stelle nachfragen? Sie sagen, wir haben ein schulorganisatorisches Problem und das hat auch historische Ursachen.
Ja.
Ja? Das heißt, wir leben in Strukturen, die aus einer analogen Welt kommen. Ja. Übrigens auch unter den Bedingungen eines Bildungsvertrages, der heute zunehmend löchrig ist. Ja? Die ältere Generation gibt sinnvolles Wissen an die jüngere weiter, wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfasse. Dieses Thema ist ja übrigens in dem KMK-Papier von 2016 auch schon angesprochen. Mhm. Wie wollen Sie denn damit umgehen? Damals hat man einen sehr pragmatischen Weg vorgeschlagen und hat gesagt, naja, nun, also wenn ihr nicht alle immer nur auf eure Büros und auf eure beschriebenen Kompetenzen pocht und ab und zu mal an einem Tisch gemeinsam zusammenkommt, werdet ihr doch Lösungen finden. Mhm. Ungefähr so habe ich das damals verstanden.
Ja.
Ist das der Weg, den Sie auch nach wie vor vorschlagen oder haben Sie da noch andere Ideen?
Es wird keinen Weg daran vorbeiführen. Daran glaube ich ganz fest. Solange wir uns in der Öffentlichkeit gegenseitig erklären, was wir alles jeweils nicht machen oder nicht richtig machen, steigt doch jetzt in einer so organisierten Welt, die Kooperation erzwingt, um ein Ergebnis zu erzielen, die Kooperationsbereitschaft nicht. Das hat jetzt ganz simple psychologische Mechanismen in den Köpfen von Menschen zugrunde. Ja, dass, wenn ich jemanden beschimpfe, wird der nicht freundlicher zu mir sein. Also muss ich doch ein Setting schaffen, in dem ich miteinander mal bestimmte Positionen abgleichen oder austauschen kann, auch wenn wir uns nicht einig sind. Auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven haben am Anfang eines Gespräches und gemeinsam den Chancenraum eröffnen. Und da ist Raum tatsächlich etwas sehr Physisches, ja, einen Raum zu eröffnen, zu sagen, wir geben uns die Chance, die Argumente des anderen mal wirken zu lassen und nicht bloß zu kommentieren. Und mal darüber nachzudenken, ob vielleicht ein Schritt auf den anderen zu, ein Schritt von dem bisher gelebten, erfahrenen, manchmal auch ein Schritt ins Risiko hinein, ob das nicht vielleicht wert wäre, weil die Chance, dass wir etwas bewegen können, und ich sage es nochmal, für unsere Kinder und Jugendlichen, dann darf das ja nicht vergessen, wir machen ja keine Verwaltungsarbeit, um Papier hin und her zu schieben oder digitale Akten, sondern wir versuchen, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen so zu gestalten, dass sie in der Lage sind, am gesellschaftlichen Leben nicht nur teilzuhaben, sondern in wenigen Jahren unser gesellschaftliches Leben zu gestalten. Das darf man bei all diesen Fragen, bei allen Zuständigkeiten, bei allen Geldfragen und bei allen Überlegungen, das war schon immer so, das war noch nie so, da könnte ja jeder kommen mit irgendeiner irren Idee. Das müsste man eigentlich mal zur Seite tun und sagen, darum geht's. Es geht um die Kinder und Jugendlichen und wenn es eine Idee gibt oder ein Problem, müssen wir darüber reden.
Apropos Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Die digitale Technik macht gerade einen weiteren großen Sprung. Künstliche Intelligenz. Mhm. Wenn man bisher gepflegte, normale Abläufe des Unterrichtens sich vorstellt, dann kann man annehmen, Recherchen, Hausaufgaben, Übersetzungen, längere Ausarbeitung, das macht ab jetzt alles die KI.
Und nicht mehr die Eltern.
Und nicht mehr die Eltern. Heißt das, wir müssen, oder was bedeutet das eigentlich für den Ablauf sozusagen von Unterricht? Ich formuliere das ganz offen, ja. Also mein Verdacht ist, das könnte viele dieser Prozesse natürlich in Frage stellen, so wie wir so ehrlich werden, uns das zuzugestehen, dass es so ist, dass wir alle KI benutzen. Und was heißt das jetzt für die Zukunft? Also wo sind die Chancen für KI tatsächlich? Oder sehen Sie das eher negativ? Also ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bildungswissenschaftler, der es sehr negativ sah. Ja? Und also der Meinung war, das müsste man eigentlich alles regulieren, in Klammern verbieten, ja, dass Lehrer das nutzen für die Vorbereitung, dass Schüler das nutzen für ihre Arbeiten und so weiter. Wie sehen Sie das?
Weniger ideologisch. Ich würde jetzt die Frage stellen, kann man das verbieten? Ja, kann man. Hilft es was? Nein. Also es würde ja, natürlich kann ich ein Gesetz machen oder kann ich eine Regel aufstellen. Die gibt es ja auch schon. Du darfst keine Hilfsmittel, die du nicht angegeben hast, für die Erledigung von Arbeiten verwenden. Das hat auch vor der KI, gab es sehr viele prominente Fälle, hat auch vor der KI niemanden davon abgehalten, also nicht niemanden, aber viele Leute auch nicht davon abgehalten, Hilfsmittel bei wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise zu benutzen, die sie nicht angegeben haben. Das heißt, die Möglichkeit der Umgehung besteht in jedem regelungspädagogischen Einschränkungssetting. Und das war bisher doch auch so. Ich habe es ja eben nicht aus Spaß gesagt. Das Benutzen von KI für die Erledigung von Hausaufgaben oder größeren Recherchearbeiten senkt die Kontaktzeit zu den Eltern, aber ändert nichts an der Arbeit der Schülerinnen und Schüler. Ja, die das vorher selbst gemacht haben, Die haben auch vorher selbst recherchiert und ihre Eltern gefragt, ob sie vielleicht eine Idee oder eine Anregung haben. Ja, die guten Schülerinnen und Schüler, die wissen, welchen pädagogischen Nutzen KI haben kann, die machen das auch, die lassen sich Anregungen geben. Und die anderen lassen sich eben von Dritten, ob jetzt von der KI oder von Erwachsenen, die Arbeiten schreiben und wundern sich dann, dass sie trotzdem bloß eine 3 oder eine 4 kriegen. Das ändert sich gar nicht. Die Frage ist doch, ob wir es schaffen, Schülerinnen und Schüler sozusagen über einen Teil der tiefen Strukturen von Unterricht, über die kognitive Aktivierung dazu zu bringen, zu verstehen, warum eine bestimmte Aufgabe für sie wichtig ist, was ihnen die Erledigung einer Aufgabe nützt und bringt. Das ist Kernkompetenz von Lehrkräften, von Lehrpersonen, wie Hattie sie beschreibt, wie Pechstein sie beschreibt, wie ganz viele andere Bildungsforscherinnen und Forscher das beschreiben, ständige wissenschaftliche Kommission. Die tiefen Strukturen von Unterricht sind das Entscheidende, um Schülerinnen und Schüler voranzubringen und nicht die Frage, mit welchem Werkzeug Sachen erledigt oder umgangen werden. Klar kann man jetzt sagen, wir müssen die Prüfungsformate ändern und es ist jetzt viel zu leicht geworden, das zu umgehen. Ja klar, aber diese Freiheit und diese Entscheidungskompetenz, die gab und gibt es ohnehin. Ja, wir haben versucht, als die große Welle kam, das mit großen Konferenzen und mit Materialien für Lehrkräfte ein bisschen zu unterstützen. Aber am Ende ist das ein Teil des Lehr-Lern-Prozesses in der Gruppe zwischen der Lehrperson und der Schülerin und dem Schüler. Das, egal in welcher Welt, ob jetzt in der Welt ohne Handys, in der Welt ohne KI oder in der Welt, die irgendwann nach der nächsten technologischen Entwicklung, nach der KI kommt. Das werden wir, solange es einen Lehr-Lern-Prozess zwischen Menschen gibt, nicht abnehmen können.
Nun haben wir unweit von hier in Berlin gerade eine neue Bundesregierung bekommen, mit einer neuen Bildungsministerin, Frau Prien, die Sie natürlich aus langjähriger gemeinsamer Arbeit sehr, sehr gut kennen. Was wünschen Sie sich denn von Berlin?
Ja, erwartungsgemäß müsste ich jetzt sagen, ich möchte einen Digitalpakt haben und ich möchte, dass wir ein Konnexitätsprinzip ins Grundgesetz schreiben und die Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben. So, vor allen Dingen wünsche ich mir aber, und da bin ich sehr guter Hoffnung bei Karin Prien, die eine wirklich versierte und erfahrene Kollegin ist, mit viel Einblick auch in die Perspektive, was es heißt, auf Landesebene Verantwortung zu tragen, da wo es richtig wehtut als Bildungsminister. Das Verständnis einer Bundesregierung, einer Bundesebene für das, was Bildungspolitik eigentlich braucht und ausmacht, weg von oder zumindest nicht alleinig bestimmt von den Fragen, ja, das geht nicht, dafür gibt es keine rechtliche Grundlage, dafür sind wir nicht zuständig, sondern zu diskutieren, was ist eigentlich das, was wir und auf die Gefahr hin zu nerven, für unsere Kinder und Jugendlichen erreichen müssen. Und die Bildung eines neuen Ressorts ins Familienministerium, den Bildungsbereich hineinzugeben, ist nicht risikolos, das muss ich mal sagen. Und ich habe ein ähnlich konfiguriertes Ministerium hier auf Landesebene. Dann mal Chapeau, das auf Bundesebene zu verantworten. Ich wünsche Karin Prien da alles erdenklich Gute. Völlig ironiefrei, das ist eine Riesenaufgabe. Aber man wird ganz schnell erkennen, dass die Regelungskreise zwischen SGB 8, also dem Kinder- und Jugendgesetzbuch und dem Bildungsbereich völlig unterschiedlich sind. Und wenn man was vom Kind aus denkt, dann ist dem Kind ja egal, ob es in die Kita geht oder bei einer Tagesmutti ist oder in die Grundschule oder in den Hort. Ja, das Kind unterscheidet diese Lebenswelt nicht. Das ist seine Lebenswelt. Es hinzubekommen, die Rechtsräume so zu gestalten, dass es gut ist für das Kind und nicht gut für den Rechtsraum. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und auch da gilt wieder, Schaum wegwischen, Scheuklappen runter und zu versuchen, aus der Perspektive des Kindes Dinge aufs Gleis zu bringen, die vielen Erwachsenen vielleicht gegen den Strich gehen, weil es noch nie so gemacht wurde in den letzten 70 Jahren der Bundesrepublik. Aber es lohnt sich. Und mit Karin Prien zieht dort jemand ein, völlig unabhängig von Parteien, die genau dieses Wohl von Kindern und Jugendlichen, zumindest bisher immer, so wie ich es wahrgenommen hatte, im Blick hat, die klar im Kopf ist und die Verständnis hat für das, was Länder bewegt und was die Herausforderungen auf dieser Ebene sind. Ich wünsche ihr alles Gute und wünsche uns eine gute Zusammenarbeit.
Wir sind schon fast am Ende dieses Gesprächs, deswegen meine letzte Frage. Wenn Sie sich eine Welt vorstellen, ohne Sachzwänge, ohne Geldmängel, ohne begrenzende Einflussfaktoren, ohne diese Leute, die Sie eben beschrieben haben, die da immer sagen, das geht nicht, haben wir noch nie so gemacht. Was würden Sie denn gerne in Brandenburg umsetzen?
würde gerne in Brandenburg umsetzen, das, was im Grundgesetz geändert worden ist, nämlich, dass im Grundgesetz die Kinderrechte festgeschrieben sind, dass der Abwägungstatbestand im Grundgesetz in allen rechtlichen Erwägungen danach zwischen dem unumstößlichen, allumfassenden Elternrecht und dem Kind, das im Moment Teil der Familie, quasi Anhängsel der Erwachsenen ist, dass das eine eigene Rechtskraft erlangt hat. Und die ganzen Institutionen auf einmal, alles, was von Schule verlangt wird, was von der Jugendhilfe verlangt wird, was von allen möglichen anderen Gremien und Institutionen immer wieder verlangt wird, was aber eigentlich in der Familie liegt, ausschließlich in der Familie liegt. Ja, dass wenn das vielleicht mit Blick auf das Kind mehr Chancen braucht oder mehr Möglichkeiten braucht und das eben nicht über die Familie leistbar ist, dass wir es schaffen, in Brandenburg ein Leben für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, das für alle, unabhängig von Herkunft, unabhängig von religiösem Bekenntnis, unabhängig von Hautfarbe und unabhängig von sozialem Status, die individuell bestmöglichen Lebenschancen zu gestalten. Das ist seit jeher der Anspruch. Ich glaube, dass die Kinderrechte da einen ganz entscheidenden, wesentlichen Baustein für abbilden würden.
Herr Minister, ich danke Ihnen sehr für dieses hochspannende Gespräch.